Yes, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist, Jesus. Wir sehnen uns nach dir. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen mehr von dir. Wir brauchen dich so sehr, Jesus. Und Inge, als wir eben für dich gebetet haben, da habe ich so ein Gefäß gesehen, so ein Glas Wasser. Und ich habe gesehen, dass das nur noch halb voll war. Und ich habe auch gesehen, dass so unten so Löcher drin sind, dass die ganze Zeit was rausläuft. Und ich hatte den Eindruck erst so, okay, was soll das bedeuten? Aber ich glaube, Jesus sagte, er möchte dich wieder richtig auffüllen, jetzt in der Zeit, die jetzt kommt. Und du, ich glaube, ich habe auch so empfunden, dass Jesus sagt, oder dass du das so empfindest wie, oh, ich habe so Löcher in meinem Leben, wo immer wieder was rausläuft. Und ich will das doch eigentlich, das, was Gott mir gibt, das versickert so. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus heute Morgen sagt, Inge, das ist vollkommen okay, dass so ein paar Löcher, sowas rausläuft. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir alle haben solche Löcher, wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo einfach Dinge, die Gott uns gibt, manchmal raussickern. Ich habe aber auch gesehen, wie Gott einfach so viel in dieses Glas reinfüllt, dass es egal ist, dass unten ein bisschen was rausläuft. Und ich möchte dich einfach ermutigen, sei nicht so streng zu dir selber. Es ist in Ordnung, dass hier und da ein bisschen was verloren geht. Es ist in Ordnung, dass du Löcher hast, wo was rausläuft, weil die haben wir alle. Aber Gott sagt dir, ich verspreche dir, Inge, dass ich oben so viel reinfülle, dass es oben rausläuft und unten rausläuft, überall rausläuft. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich sehe gerade da, wo es unten rausläuft, diese kleinen Löcherchen, das geht nicht verloren, sondern es geht zu anderen Menschen. Und ich möchte dich ermutigen, dass da, wo du sagst, ey, da habe ich Herausforderungen, da habe ich Löcher am Herzen, da sind Dinge nicht in Ordnung. Ich glaube, genau das möchte Gott nutzen, um anderen Menschen zu zeigen, dass er sie liebt und dass er einen guten Plan dafür hat. Und deswegen lass uns heute Morgen ehrlich sein, dass wir alle Probleme haben in unserem Leben. Aber Gott nutzt selbst diese Probleme in unserem Leben, Schwächen, die wir haben. Er nutzt diese Schwächen, um anderen Menschen Mut zuzusprechen. Hier ist niemand perfekt, keiner ist perfekt. Und ich glaube, das ist so gut, dass wir das nicht sein müssen, weil Jesus perfekt ist. Und andere Menschen dürfen das sehen, dass auch wir Christen Probleme haben, dass wir Herausforderungen haben, dass wir immer wieder vielleicht hinfallen, auf die Schnauze fallen, aber dass wir wieder aufstehen. Und nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Jesus uns gibt. Und ich glaube, deswegen dürfen wir Jesus einen richtig kräftigen Applaus geben. Danke, Jesus, dass du so gut bist. Und liebes Lobpreisteam, vielen, vielen Dank für euren Dienst. Richtig stark. Ich muss es wirklich sagen, ich komme ja aus der Elim Hannover und ich muss wirklich sagen, also die Gegenwart Gottes ist hier immer sehr, sehr, sehr präsent und das ist richtig stark. Danke für diese hammergute Abendmahl-Andacht. Das war richtig, richtig gut. Echt auch so richtig geistgeführt. Und Anna, danke, dass du uns so gut durch diesen Gottesdienst leitest. Danke für dein Herz. Danke, dass du immer weitergehst und dass du einfach durchziehst. Lieber Anna, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Anna. Danke, jawohl. Ich habe mein Handy vergessen. Hallo ChatGPT. Ich bin in einem freikirchlichen Gottesdienst. Wir sind doch hier in der Freikirche, ne? Um zu predigen. Und wie sollte ich die Gemeinde auf gar keinen Fall begrüßen? Sehr geehrte Damen und Herren, chillt mal locker, wir starten gleich. Schön, dass ein paar von euch das heute geschafft haben. Halleluja, liebe Brüder und Schwestern. Das ist das, was ChatGPT mir gesagt hat, was ich auf gar keinen Fall sagen sollte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Leben ohne ChatGPT, also diese künstliche Intelligenz, der wir Fragen stellen können und die uns Antworten gibt, so ein Leben können sich viele gar nicht mehr vorstellen. Und manchmal machen Leute Witze darüber, dass wenn man einen Kumpel trifft, den man vielleicht länger nicht gesehen hat, dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Man fragt ChatGPT, ja, ich habe jetzt hier den Jonas getroffen, wir waren damals zusammen in der Schule, was soll ich ihm jetzt sagen? Ich habe das Gefühl, ohne ChatGPT geht es heutzutage fast gar nicht mehr. Ich erlebe das bei der Arbeit, ich erlebe das aber auch privat, ich lebe sogar auch in der Kirche, dass wir ChatGPT nutzen. Und ich habe das Gefühl, mit Gott ist es genauso. Wir können uns ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Aber das Problem ist bei ChatGPT, ich weiß nicht, ob ihr das nutzt, aber man muss ChatGPT genau sagen, was man möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so man schreibt da irgendwas rein und dann kommt da so ein Quatsch raus. Und wenn du das dann verwendest, dann werden andere Leute sich denken, was hast denn du da für einen Quatsch erzählt, Tobias? Deswegen muss man ChatGPT genau sagen, was es machen soll. Und ich glaube, bei Gott ist es genauso, oder? Wir müssen Gott auch manchmal genau sagen, was wir von ihm wollen, weil sonst kommt da vielleicht am Ende nicht daraus raus, was ich mir eigentlich wünsche. Aber auch wir wissen, dass ChatGPT keine Maschine ist. Dass Gott keine Maschine ist, sondern dass Gott Beziehung ist und dass Gott ein bisschen anders funktioniert. Aber wir finden in der Bibel eine Geschichte, und zwar in allen drei Evangelien, also in Matthäus, Markus und Lukas, erfinden wir eine Geschichte, wo es auch darum geht, dass Jesus uns eine Frage stellt und genau da steigen wir ein. Und ich habe das Gefühl, als ich das jetzt vor ein paar Wochen das nochmal gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, dass Jesus da so ein bisschen ist wie ChatGPT. Was will er jetzt eigentlich von mir? Und ich lese das einfach mal kurz vor, ab Vers 29, also Matthäus 20, ab Vers 29. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen: Erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen: Erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Ich weiß nicht, welchen Jesus ihr kennt, aber den Jesus, den ich kenne, der weiß alles. So, der hat keine Fragen im Leben. Ich habe eher ziemlich viele Fragen und ich stelle Jesus auch viele Fragen, aber eigentlich ist dieser Jesus, dem ich nachfolge, er ist doch derjenige, der mir die Antworten gibt. Aber hier fragt Jesus den Blinden oder die beiden Blinden: Was wollt ihr eigentlich von mir? Was soll ich für euch tun? Und wir haben uns in der Elim Hannover eine Sache, wir haben uns ganz viele Dinge angewöhnt, aber eine Sache, die wir uns ganz besonders angewöhnt haben, ist, dass wir, wenn wir eine Bibelstelle oder eine Geschichte in der Bibel betrachten, dann schauen wir uns immer genau den Kontext an. Also was ist eigentlich vorher und auch vielleicht nachher passiert, wie passt das da rein, damit wir nicht irgendwas rausziehen und sagen, da ist das passiert, aber wenn wir dann aus der Adlerperspektive gucken, dann kommt da was ganz anderes raus. Und ich habe einmal geschaut, was ist denn eigentlich vorher passiert, bevor wir jetzt da gelandet sind, wo Jesus bei diesen Blinden ist. Und wir fangen an bei dem reichen Jüngling. Ich weiß nicht, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Da kommt ein reicher, junger Mensch zu Jesus. Ich stelle mir den so wie Alain vor, gut aussehend, fährt ein tolles Auto, verdient richtig viel Geld, hat eine tolle Frau. Bei ihm läuft und er fragt Jesus: Jesus, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus sagt: Ja, befolge meine Gebote und so weiter. Und dann sagt der Jüngling: Ja, das mache ich alles. Und dann sagt Jesus: Ja, dann verkauf alles, was du hast, gib alles auf, was du hast und folge mir nach. Und wir wissen alle, was dann passiert. Der Jüngling, er ging weg, er war traurig, weil er hatte viele Güter, steht da. Und diese Geschichte, ich glaube, diese Geschichte ist nicht nur für diesen reichen Alain oder für diesen reichen Jüngling, sondern ich glaube, diese Geschichte ist für uns alle. Ich glaube, wir alle, wenn wir unser Leben betrachten, fühlen wir uns so, als wenn wir reich wären. Ihr wisst, was ich meine. Wir alle haben Dinge, an denen wir uns eigentlich festhalten wollen. Wir alle haben Dinge, wir haben ein Leben. Und Jesus sagt zu uns: Hey, Tobias, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann gib alles andere auf. Wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann gib alles andere auf. Alles, was ich habe, was ich mir wünsche, gib es auf und folge mir nach. Und ich finde diesen Vergleich so krass, den Jesus hier macht, weil er sagt später zu seinen Jüngern, dass ein Reicher in den Himmel kommt, das ist so wahrscheinlich, wie dass man ein Kamel durch ein Nadelöhr bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Also ich kann nicht so gut nähen, aber allein diesen kleinen Faden durch das Nadelöhr zu bekommen, ist schon richtig kompliziert. Und ich glaube, was Jesus damit ausdrücken möchte, ist, ey, dass so ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, das ist unmöglich. Und genauso unmöglich ist es, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Genauso unmöglich ist, dass du oder ich in den Himmel kommen. Weil wir alle haben Dinge, die wir nicht loslassen können. Wir alle haben Dinge, an denen wir uns festhalten, wo wir sagen: Jesus, ich gebe dir alles, ich gebe dir meine Finanzen, aber mein Auto oder meine Beziehung, die nicht gut ist für mich oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Wir alle haben Dinge in unserem Leben. Aber Jesus sagt gleichzeitig auch: Das, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei mir möglich. Das heißt, bei Jesus ist es möglich, ein Kamel durchs Nadelöhr zu bekommen. Bei Jesus ist es möglich, dass ein Reicher gerettet wird. Bei Jesus ist es möglich, dass sogar ich gerettet werde, obwohl ich Dinge in meinem Leben habe, wo ich sage: Ey, Jesus, ich will mich eigentlich daran festhalten. Ich kann es jetzt nicht aufgeben. Aber Jesus sagt hier: Es ist bei ihm möglich, weil er Herzen verändern kann. Es geht hier um das Herz und es geht darum, dass Jesus Herzen verändern kann. Das ist die erste gute Botschaft heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was in deinem Herzen los ist, aber ich möchte sagen, Jesus kann dein Herz verändern. Egal, wie verloren du dich fühlst, egal, ob du immer über die gleichen Dinge wieder in deinem Leben stolperst, aber Jesus, er kann dein Herz, er kann mein Herz verändern, auch wenn wir das so unmöglich halten, wie das ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Wie geht es weiter? Die Jünger hören das natürlich und ihr kennt ja die Jünger. Die Jünger sagen: Ja, Jesus, aber das haben wir doch alles gemacht. Wir haben doch alles hinter uns gelassen. Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Bekommen wir denn dann auch eine Belohnung? Und Jesus sagt: Ja, im Himmel, ihr werdet natürlich eine Belohnung bekommen, weil wir alle eine Belohnung dafür bekommen, wenn wir hier auf der Erde was aufgeben. Aber, er sagt auch, jetzt darf ich hier nicht verrutschen, er sagt aber auch, Jesus sagt: Ey, liebe Jünger, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Den Maßstab von Gott, der Maßstab von Gott, er ist ganz anders als das, was wir uns Menschen vorstellen. Bei uns ist, wer viel leistet, der bekommt viel, wer wenig leistet, der bekommt wenig. Aber bei Gott ist es alles andersrum. Und Gott sagt, was Jesus damit sagen möchte, ist, es geht nicht um deinen Verdienst, es geht nicht um das, was du leistest, sondern es geht allein um Gnade. Es geht um Gnade und es geht um die richtige Herzenseinstellung in deinem Herzen, dass du nicht versuchst, durch Werke gerecht zu werden, durch Dinge, die du tust, sondern dass du verstehst, dass Jesus derjenige ist, der gnädig ist und der das erreichen kann, dass du die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringst. Also die erste Message ist, bei Gott ist alles möglich, er kann dein Herz verändern. Und das zweite ist, es geht nicht um Verdienst, sondern es geht um Gnade. Es geht um deine Herzenshaltung. Das dritte, was dann passiert auf einmal, ich weiß nicht genau, wie die Szenenwechsel da sind, ich glaube, das ist in der Bibel ein bisschen schneller, als es dann damals tatsächlich war, aber Jesus spricht über die Ankündigung seines Todes. Er sagt, ey, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen, und ich habe mich gefragt, warum erzählt er das auf einmal so im Kontext rausgerissen? Es geht um die Herzenseinstellung, es geht um den reichen Jüngling und so viele andere Sachen, und auf einmal sagt Jesus ja übrigens, ich werde sterben. Und ich glaube, warum Jesus das erzählt, ist, dass wir verstehen, dass er ein Vorbild für uns ist. Das, was er von uns verlangt, er verlangt das nicht einfach nur so, gib alles auf, sondern er weiß, was es bedeutet, alles aufzugeben. Und er, der alles aufgegeben hat, er lebt in mir und er kann mir zeigen, Tobias, ich helfe dir dabei, alles aufzugeben. Ich helfe dir, mir nachzufolgen. Ich helfe dir, das zu tun, was ich für dich vorbereitet habe. Wir waren vor, ich glaube, mittlerweile ist es 2 oder 3 Wochen her, ich habe kein Zeitgefühl mehr, es läuft einfach 2025 schon wieder fast rum. Wir waren vor ein paar Wochen auf der BUKO, also auf der Bundeskonferenz 2025 vom BFP, also dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, wo ihr ja auch ein Teil von seid. Da waren über 2400 Pastoren, Pastorinnen, älteste Mitarbeiter, Leiter und so weiter. Und die treffen sich da so 4 Tage und es geht darum, ja, Gott zu begegnen. Es geht darum, rauszufinden, was ist eigentlich so die Vision für die nächsten paar Wochen, Monate und Jahre. Und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich sitze da so mit 2400 Leuten in so einer Halle und schaue auf die Bühne. Und da auf der Bühne ist halt die Creme de la Creme des BFPs. Da ist der Präses, da sind Andi Sommer, also richtig viele coole Leute. Johannes Justus wird auf die Bühne gerufen. Ja, Johannes, segne uns mal, es passiert richtig viel. Und ich sehe all diese coolen Leute aus dem BFP hier aus Deutschland. Und ich denke mir so, wow, ist das cool. Ich würde so gerne mit denen mal Mittagessen oder mit denen unterwegs sein. Ich würde so gerne mit denen auf der Bühne stehen. Wie cool ist denn das? Und während ich das so denke, denke ich mir so, aber Tobias, was denkst du da für ein Quatsch? So, darum geht es doch hier überhaupt nicht. Es geht darum, Gott zu begegnen. Es geht darum, herauszufinden, Gott, was hast du für uns? Wie kann ich dir dienen? Und es geht nicht darum, irgendwo mit irgendwie auf der Bühne zu stehen, auch wenn wir Menschen das toll finden. Weil wir alle haben das in uns drin, wir alle Menschen, wir wollen Anerkennung haben. Wir wollen gesehen werden. Und ich sitze da und denke mir so, boah, wie cool wäre das, neben Friedhelm Holtius zu stehen und irgendwie mit ihm ein bisschen zu quatschen oder sowas. Aber darum geht es überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt wieder zurückschauen in den Kontext der Bibel, das nächste, was passiert ist, nämlich, dass Jakobus und Johannes, je nachdem, in welchem Evangelium wir lesen, ist es auch manchmal mit die Mutter dabei. Ja, die Mutter hat wahrscheinlich auch eine tolle Idee. Und die kommen zu Jesus und sagen, ja, Jesus, wir haben eine Bitte. Also Jakobus, Johannes, 2 Jünger, das waren Brüder. Ich glaube, Donnerbrüder hat Jesus die genannt oder sowas, ne? Weil die ein bisschen aufbrausend waren. Und auch in einer Übersetzung, ich glaube, in Matthäus auch, kommt die Mutter noch dazu. Und sie sagen, Jesus, wir haben eine Bitte. Und Jesus fragt hier auch sie, er fragt sie, was wollt ihr von mir? Und diese Jünger, sie haben ja eben darüber, die haben ja die ganze Zeit darüber diskutiert, wer ist der Größte, wer ist der tollste Jünger und wer wird neben Jesus sitzen und so weiter. Und Jakobus und Johannes, sie haben eine ganz besonders tolle Bitte. Und zwar sagen sie, Jesus, wir wollen gerne im Himmel neben dir sitzen. Der eine rechts, der andere links. Und ich denke mir so, ja, genauso habe ich mich in der Buko auch gefühlt. Ich würde gerne neben dem Präses Friedhelm Holtius sitzen, neben Johannes Justus und wie sie alle heißen. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Und Jesus sagt hier nochmal, das könnt ihr nicht, den Weg, den ich gehe, den könnt ihr nicht gehen. Aber sie verstehen das überhaupt nicht. Sie wollen neben Jesus sitzen. Und Jesus sagt hier nochmal, wer groß sein möchte, der muss sich klein machen. Und das ist eine Sache, glaube ich, das ist eine Gleichung, die wir Menschen, ich glaube, nicht verstehen werden. Das ist nicht in unserer DNA irgendwie drin. Wir denken ganz, ganz anders. Aber Jesus macht hier nochmal klar, es geht nicht darum, neben mir zu sitzen, weil das könnt ihr gar nicht schaffen, diesen Weg zu gehen, den ich gehe, sondern es geht vielmehr darum, wer groß sein möchte, der muss sich klein machen. Genauso wie Jesus, er ist der Größte von allen, er hat sich aber ganz, ganz klein gemacht. Wir alle kennen die Geschichte. Und ich weiß nicht, wie lange bist du schon mit Jesus unterwegs? Wenn man heute Morgen mal in den Kalender reinschaut, sind das ein paar Jahre? Sind das vielleicht ein paar Jahrzehnte? Ist das vielleicht dein ganzes Leben lang schon? Die Jünger, sie waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre mit Jesus schon unterwegs. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie kennen Jesus wahrscheinlich, sie kannten Jesus wahrscheinlich besser, vielleicht als ich ihn sogar kenne heute, obwohl wir so das Wort studieren, obwohl wir einen ganz anderen Blickwinkel darauf haben. Sie kannten Jesus und trotzdem kommen sie mit dieser Bitte zu Jesus und sagen, ah Jesus, da hätten wir noch eine wichtige Sache. Und ich habe mich gefragt, wenn ich zu Jesus komme, jetzt wenn ich meine stille Zeit mache oder wenn ich bete, was sage ich ihm eigentlich? Worum bitte ich ihn? Und ich habe mal so ein bisschen reflektiert und wenn ich ehrlich bin, das meiste, worum ich Jesus bitte, ist irgendwelche Dinge, die mich selber betreffen. Wo ich sage, oh Jesus, ich brauche hier Finanzen, ich brauche hier Heilung, ich brauche hier, muss eine Tür im Job aufgehen. Und das ist, versteht mich bitte nicht falsch, das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, wenn da so eine extreme Disbalance reinkommt und ich nur noch für mich bete und ja, Jesus, ich möchte neben dir sitzen oder was auch immer, ich glaube, dann ist irgendwas falsch. Das ist nicht das Herz, was Jesus hat und es ist nicht das Herz, was Jesus uns geben möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder dahin zurückkommen und uns fragen, Tobias, wo ist dein Herz eigentlich gerade? Wofür schlägt dein Herz eigentlich gerade? Wenn Jesus jetzt hier in diesen Raum reinkommen würde, ich glaube, er ist hier, aber er ist nicht sichtbar, aber wenn Jesus jetzt hier reinkommen würde, er würde hier zu mir auf die Bühne kommen, würde sagen, Tobias, was willst du von mir? Was würde ich ihm sagen? Würde ich ihm sagen, ja, Jesus, ich brauche ein neues Auto, ich brauche einen neuen Job und ich brauche, keine Ahnung, dies und das? Oder würde ich sagen, Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass Klaus Dahl Jesus kennenlernt. Ich wünsche mir, dass die Menschen verstehen, wer du bist und was du für sie getan hast. Ich möchte, dass du mein Herz veränderst, damit andere Menschen sehen, wie du Herzen und Leben verändern kannst. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal im Eifer des Gefechts, im Eifer des Alltags, merke ich, wie mein Herz so ein bisschen abdriftet. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und dann kommt diese Geschichte, die wir gelesen haben mit den 2 Blinden. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wie lange wir vielleicht Jesus schon kennen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, an den Tag, als du Jesus kennengelernt hast. Ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, weil ich irgendwie als Christ aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hätte angeblich, glaube ich, mit 3 oder mit 4 mein Leben Jesus gegeben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Selbst wenn es so wäre, mit 3 oder 4 kannst du gar nicht verstehen, dass jemand für dich am Kreuz gestorben ist. Weil sie meinte, glaube ich, damals in der Kinderstunde, ja, man muss das Geschenk annehmen, was Jesus für einen getan hat und dann hat man ewiges Leben. Und irgendwie habe ich es vielleicht verstanden, zumindest mit meinem kindlichen Denken. Jetzt habe ich eine ganz andere Sichtweise, weil ich weiß, was das bedeutet, mein Leben aufzugeben. Ich weiß, was es ansatzweise bedeutet, mein Leben Jesus hinzugeben. Aber hier kommt dieser Tag und diese beiden Blinden, die waren schon immer blind. Die waren schon ganz, ganz lange wahrscheinlich da und haben ganz, ganz lange da gesessen. Und ich glaube, die Blinden haben schon viele Dinge wahrscheinlich ausprobiert. Vielleicht waren sie schon mal beim Arzt. Sie hatten wahrscheinlich kein Geld für einen Arzt, aber trotzdem, vielleicht hatten sie schon mal so ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch geheilt werden. Aber ich glaube, zu diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, als Jesus da vorbeikam und die beiden Blinden da saßen, ich bin der festen Überzeugung, dass die beiden keine Hoffnung mehr hatten. Egal, ob da einer saß oder 2 Blinden, aber ich glaube, die waren fertig mit dem Leben. Das ist nicht so wie heutzutage, dass es eine extra Krankenversicherung gibt für Blinde oder dass du irgendwie aufgefangen wirst vom System oder trotzdem arbeiten kannst, obwohl du blind bist. Das ist ja heutzutage vollkommen möglich, ne? Also man muss nicht gucken können, um zu arbeiten. Das war damals aber ganz, ganz anders. Damals konntest du nicht irgendwie dich an den Computer setzen oder ans Telefon oder irgendwie sowas, sondern damals hatten diese Blinden keine Hoffnung mehr. Die waren quasi ganz, ganz unten an der Gesellschaft angekommen. Und ich weiß nicht, was sie gedacht haben, als sie von Jesus gehört haben. Da kommt irgendwie ein richtig krasser Typ, da ist eine riesen Menschenmenge. Aber ich glaube ganz fest daran, dass sie einen Funken Hoffnung in ihrem Herzen, in ihrem Leben hatten. Ich glaube, dass sie gesagt haben, hey, wenn überhaupt uns irgendjemand hier heilen kann, dann ist das dieser Jesus. Und wir versuchen jetzt unsere Chance zu nutzen. Das ist unsere letzte Hoffnung, das ist unsere letzte Karte. Das ist das, woran wir uns noch festklammern. Alles andere hat nicht funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal diese Hoffnung in deinem Leben hattest, wo du gesagt hast, boah, ich bin so am Ende, meine einzige Hoffnung ist noch dieser Jesus. Alles andere funktioniert nicht, aber ich kann mich nur an Jesus festhalten. Und ich weiß nicht, ob du dich an diese Situation, ich weiß nicht, wie lange sie bei dir her ist, vielleicht ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage, bei mir ist sie nicht so lange her, aber du hältst dich fest und dann kommen aber Gedanken, die sagen, boah, Tobias, Jesus soll dir helfen? Schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal an, wie dein Gebetsleben ist. Du betest immer nur für ein neues Auto, für dies, für das. Jesus kann dir nicht helfen, selbst wenn er es wollen würde, aber du bist so weit weg von Jesus. Und ich glaube, genauso ging es diesen Blinden. Da kamen nämlich Menschen und haben gesagt, ey, seid leise, hört auf. Was denkt ihr, wer ihr seid, dass dieser Jesus zu euch kommt, euch anhört und dann auch noch vielleicht irgendwas für euch tut, geschweige denn, dass dieser Jesus fragt, was wollt ihr von mir? Aber was haben die Blinden gemacht? Sie haben nicht aufgehört, sondern sie wurden nur noch lauter. Und ich möchte dich ermutigen, ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du, Jesus ist meine letzte Hoffnung. Dann kann ich dir sagen, ja, das ist er. Und vielleicht kommen aber auch diese Gedanken, diese letzte Hoffnung, dieser Jesus, er würde dir gerne helfen, aber er kann es nicht, weil du bist. Weil du verloren bist, weil du, hast du schon mal dein Herz angeschaut? Aber ich möchte dir sagen, hör nicht auf zu schreien, sondern schrei lauter und sag, Jesus, ich halte an dir fest, egal was passiert, ich glaube, dass du mich heilen kannst. Auch wenn mein eigenes Herz vielleicht sagt, Tobias, wer bist du denn? Schau dein Leben an, ich halte an dir fest. Ich möchte dich ermutigen, nicht loszulassen, weil das, was du glaubst, dass es deine einzige Hoffnung ist, das ist die Wahrheit. Egal, wo du dich befindest, egal, ob es finanziell ist oder ob es in deiner Ehe ist, in deiner Beziehung oder dass du auf Partnersuche bist oder was auch immer, ich möchte sagen, er ist die einzige Hoffnung. Und du darfst an ihm festhalten, das ist das einzig Wahre, an ihm festzuhalten. Bei uns in Hannover haben wir ganz viele Krankenhäuser, Spezialkliniken und so weiter. Wir sind da ein bisschen fortschrittlicher als ihr. Nein, Spaß. Das war wirklich nur ein Spaß. Nein. Aber wir haben wirklich viele, viele Krankenhäuser und wir haben tatsächlich bei uns da, wo wir wohnen, in der Nähe, haben wir auch so eine Spezialklinik für Blinde tatsächlich. Und wenn man da durch Kirchrode durchgeht, dann hat man auf dem Boden so ganz viele Riffel, dass die mit ihrem Blindenstock den Weg finden. Und diese Blinden, die können sich da komplett autark bewegen. Ihr kennt das auch, diese Ampelpiepen, ne, wenn es grün ist, wenn es rot ist und so weiter, dann hast du diese Riffel auf dem Boden. Und die Blinden haben natürlich auch solche Blindenstöcker dabei. Die sind richtig gut aufgestellt und ich glaube, dass die wirklich ihr Leben fast so leben können, als wären sie sehend. Ich glaube, mittlerweile ist das richtig gut und die verlassen sich dann ja eher auf ihr Gehör, sie verlassen sich auf ihr Gefühl und kompensieren quasi, dass sie nicht sehen können, damit, dass sie eben noch besser hören können, dass sie Autos besser hören, dass sie andere Dinge wahrnehmen und dann eben auch noch mit dem Stock das so wahrnehmen können. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen. Aber zur Zeit dieser beiden Blinden, die da saßen, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Stock hatten. Also ich vermute mal, dass sie bestimmt irgendwas hatten, um so zu tasten. Aber es gab keine Riffel im Boden. Es gab eigentlich nur Staub. Es gab nichts, woran sie sich hätten orientieren können. Dann stellen wir uns vor, wie diese beiden Blinden da sitzen und schreien, Jesus, Herr Davids, hilf uns. Und die ganze Menschenmenge sagt, ey, seid leise. Da waren vielleicht, so wie auf der Bugu, 2400 Menschen. Vielleicht waren es auch nur 100. Aber es war auf jeden Fall richtig, richtig laut. Das heißt, diese Blinden, sie hatten gar keine Chance, sich irgendwie richtig gut vorzubewegen, weil sie haben nicht richtig was hören können, weil es so super laut war. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwas zu tasten, weil es alles staubig war. Und was sagt Jesus in dieser Situation? Er sagt, komm zu mir. Und ich denke mir, Jesus, du bist doch einer, der alles weiß. Du weißt doch, wie sich diese Blinden fühlen. Du weißt auch übrigens, dass sie blind sind, deswegen musst du nicht fragen, was sie wollen. Aber du sagst jetzt in dieser Menschenmasse und diesem Staub und alles ist dreckig, alle schreien, die Blinden schreien, hilf mir, die Jünger sagen, seid leise, die Menschenmasse, keine Ahnung, hat wahrscheinlich ihre eigene Meinung. Und Jesus sagt, komm zu mir. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an mein eigenes Leben. Es ist staubig, es ist laut, alle schreien, ich höre überall Sachen, ich spüre auch, irgendwo ist da was, aber ich kann nichts sehen. Und worauf muss ich mich fokussieren in meinem Leben? Auf die Stimme von Jesus. Nämlich da, wo die Stimme herkommt, da muss ich hingehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich blind fühlst, wenn du sagst, ey, ich fühle mich wie in einem Sturm, ich fühle mich wie am Untergehen, ich fühle mich... Alle reißen an mir, der eine Arzt sagt das, der andere Freund sagt das, der nächste sagt, du musst das machen. Ich selber denke, vielleicht ist das richtig oder das richtig, so viel um uns drum herum. Aber ich sagte, das Einzige, wo wir uns darauf konzentrieren dürfen und sollten und was wirklich Substanz hat, das ist Jesus' Stimme. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auf diese Stimme hörst. In diesem ganzen Geschreie, in dieser ganzen Lautstärke zu sagen, Jesus, ich versuche deine Stimme zu ordnen und ich versuche mich, dahin zu bewegen, wo auch immer die ist. Ich sehe nichts, ich fühle mich richtig blind, ich fühle mich richtig verloren, aber ich mache Schritte auf dich zu. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir einen Schritt auf Jesus zu machen, dass er 10, 20, 100, 1000, 1 Million Schritte auf uns zumacht. Und ich glaube, genau das war hier auch diese Situation bei Jesus. Ich glaube, wenn die Blinden gesagt hätten, Herr Jesus, ich bin blind, ich kann nicht kommen, ich bleib hier sitzen. Ich weiß nicht, ob er sie geheilt hätte, ich weiß nicht, ob es dazu gekommen ist. Aber diese Blinden, sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben gesagt, okay, wir sehen zwar nichts, aber wir laufen los. Vielleicht sind sie sogar gestolpert, Und ich möchte dich ermutigen, mach das genauso. Lauf los, lauf in seine Richtung. Egal wo, wie laut es ist, hör die Stimme irgendwo da hinten in der Ferne und mach dich los. Jesus wird zu dir kommen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, Jesus, was soll das? Welche Frage stellt Jesus zum zweiten Mal und letzten Mal in der Bibel? Er sagt, was wollt ihr von mir? Und ich denke mir, Jesus, das ist jetzt ein Witz, oder? Ich weiß auch nicht, wie sich die Blinden gefühlt haben. So von wegen, hä, der soll alles wissen, der soll uns jetzt heil, gesund machen. Und der fragt erstmal, was die von mir wollen, was ich von ihm will. Vielleicht hatten die auch so, die hatten ja keine Sonnenbrillen. Also heutzutage, Blinde haben ja so Sonnenbrillen auf, weil oft die Augen auch woanders hingucken, damit das eben nicht so irritierend wirkt. Ich glaube nicht, dass die Blinden damals Sonnenbrillen auf hatten, sondern ich glaube, es war vollkommen klar. Ich glaube, jeder in der Stadt wusste, dass diese beiden blind waren. Und Jesus sagt, was wollt ihr von mir? Und ich habe mich gefragt, warum stellt Jesus diese Frage? Und ihr habt ja den Titel gelesen, das ist ja der vier Blinde. Und ihr, keine Angst, ihr habt mich nicht verzählt. Ich bin übrigens bei Ingenieurmathe 3, das hätte ich im Leben nicht geschafft. Nicht mal 1 oder 0,5. Ich hab ja tatsächlich auch BWL studiert hier an der Uni. Ne? Wir hatten Mathe 1 und Mathe 2. Und ich weiß, dass einige von uns, ne, die, für die Studenten, von die mit mir BWL studiert haben, ich weiß, dass einige von uns Mathe 1 und 2 nicht bei uns bei den BWLern geschrieben haben, sondern bei den Maschinenbauern oder? Nee, irgendwie, weil es da leichter war. Also wir hatten sehr, sehr schwieriges Mathe. Auch wirklich, das ist jetzt ungelogen, wirklich. Ob das jetzt Maschinenbau war, weiß ich nicht, aber man konnte das dann so anerkennen lassen. Auf jeden Fall, Mathe war ich richtig schlecht, aber ich glaube trotzdem, dass es hier um vier Blinde ging. Einmal die beiden, Bartimäus und sein Kollege, aber ich glaube, dass da noch mehr Blinde waren. Und ich glaube, das waren Johannes und Jakobus, die beiden Jünger, die vorher zu Jesus gekommen sind und sagen, Jesus, wir haben da noch eine wichtige Bitte. Und Jesus fragt, ja, was wollt ihr denn von mir? Und sie sagen, ja, wir würden gerne neben dir sitzen. Und wenn die Mutter dabei war und diese noch versucht hat, da irgendwie ein gutes Wort für sie einzulegen, dann waren die auch blind, dann reden wir von 5 Blinden. Und wir lesen ja auch, dass die anderen Jünger auch noch mit dabei waren und die sind direkt in die Diskussion mit eingesprungen. Ja, von wegen, wir haben doch auch voll viel getan und wer darf denn da neben dir sitzen? Das ist das, worum es den Jüngern ging. Wer ist der Geliebteste, wer ist der Beste, wer ist der Tollste und wer darf neben Jesus sitzen? Und ich glaube, all die waren blind. Die einen physisch, ne, von den Augen her und die anderen vom Herzen her. Und ihr habt ja meine Tochter gesehen, die ist jetzt mittlerweile 4 Jahre alt, Frieda. Und früher haben wir einen Riesenfehler gemacht. Und zwar früher, also wir haben richtig viele Fehler wahrscheinlich gemacht, aber also ein, an den ich weiß, ist, wir haben Frieda viel zu viele Fragen gestellt. Wir haben gefragt, Frieda, was willst du anziehen, was willst du essen, was willst du trinken, willst du noch ein bisschen aufbleiben oder willst du schon ins Bett oder willst du lieber dies oder lieber das? Und das ist ein Problem, weil Kinder ganz schnell damit überfordert sind. Die sind noch überhaupt nicht alt genug zu verstehen, brauche ich eine Jacke oder brauche ich eine dicke Jacke oder eine dünne Jacke, weil das checken die gar nicht. Und deswegen müssen wir Eltern Verantwortung übernehmen und sagen, du ziehst jetzt diese Jacke an, weil wir im Harz sind und weil es kalt ist. In Hannover ist schönes Sonnenwetter, aber hier nicht. Nein. Es ist ganz, ganz wichtig, Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Und heutzutage, wenn wir Fragen stellen, das hört sich jetzt auch doof an, aber ich stelle ihr meistens Fragen mit einem Hintergedanken. Ich stelle ihr eine Frage, damit sie anfängt, selber nachzudenken. Und das ist nicht eine Frage wie, willst du eine Jacke anziehen, ja oder nein, sondern ich stelle ihr Fragen, damit sie selber anfängt, nachzudenken und auch lernt, Stück für Stück Verantwortung zu übernehmen. Aber der Fakt ist, ich stelle ihr diese Fragen, weil ich das Beste für sie will. Ich möchte, dass sie weiterkommt in ihrem Leben. Ich möchte, dass sie gut aufs Leben vorbereitet ist. Natürlich darf ich sie nicht überfordern, aber ich darf sie auch nicht unterfordern. Ich glaube, so wie ich das Beste für Frieda möchte und ihr nur Fragen stelle, die sie voranbringen, ich glaube, genauso ist Jesus auch. Er möchte das Beste für uns. Und ich glaube, wenn er uns Fragen stellt, dann tut er das auch mit einem Hintergedanken. Er fragt uns nicht, weil er das nicht weiß, dass wir blind sind oder dass wir das brauchen, sondern er fragt uns das, damit wir selber mal nachdenken, ach ja, stimmt, Jesus. Ich wünsche mir andauernd ein neues Auto, obwohl es gar nicht um dieses neue Auto geht. Ich weiß nicht, warum ich immer über das neue Auto rede. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich glaube, dass Jesus uns Fragen stellt, weil er das Beste für uns will und dass wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, Jesus wollte in diesem Moment vielleicht mit den beiden Blinden, er wollte einmal das Herz der beiden Blinden berühren. Ich glaube, er hat das Herz sogar auch gesehen. Er wollte sie körperlich berühren. Aber ich glaube, in diesem Moment wollte er auch das Herz von Jakobus und Johannes, von der Mutter, von den Jüngern, vielleicht von allen Menschen, die drumherum waren, wollte er berühren. Aber wer wusste denn, dass er diese Frage erst ein paar Tage oder Wochen vorher schon gestellt hat. Ich glaube, das waren gar nicht so viele. Aber ich frage mich, was haben Jakobus und Johannes, die Jünger, in diesem Moment gedacht, als sie hören, Herr, Jesus stellt jetzt dem Blinden die Frage, was willst du? Und dann, was passiert? Er heilt die auch noch. Hä, das checke ich nicht. Vor 2 Tagen habe ich ihn gefragt, ob ich neben ihm sitzen darf. Das ist doch eine viel wichtigere Frage, eine viel bessere Frage. Und Jesus erklärt mir letzte Erste und das kannst du nicht tragen und so weiter und lässt mich so ein bisschen links liegen. Versteht ihr, was ich meine? Der stellt die gleiche Frage, aber es passieren 2 komplett unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, es geht, gefühlt wie immer bei Jesus, es geht um die richtige Herzenseinstellung. Und ich glaube, Jesus sagt damals und auch heute, er sagt, hey, komm zu mir mit der richtigen Herzenseinstellung. Ich glaube, was den beiden Blinden klar war, ist, Jesus ist meine allerletzte Hoffnung. Und ich muss meine ganze Hoffnung, mein ganzes Leben, alles, was ich habe und alles, was ich bin, setze ich auf diesen Jesus. Das war die Herzenseinstellung, das war das, was die Blinden ausgemacht hat. Und was war bei Jakobus und Johannes? Die wollten neben Jesus sitzen. Versteht ihr diese extreme Gegensätze? Und dann lesen wir weiter. Jesus war innerlich bewegt. Und wenn da steht, er war innerlich bewegt, ich glaube, dass da auch stehen könnte, es hat sein Herz berührt. Diese Blinden, die haben sein Herz berührt. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte doch, dass mein Herz sich mit dem Herzen von Jesus verbindet. Ich möchte, dass wir uns auf einer Ebene begegnen, wo es nicht um mein Haus, mein Auto, mein ich bin der Präses und ich bin nicht der Präses oder was auch immer, ich bin cool oder nicht cool, sondern darum geht es überhaupt nicht. Wenn wir Jesus begegnen, geht es nicht darum, wer wir sind, es geht nicht darum, was wir getan haben, was wir vorhaben zu tun, was wir vorweisen können, sondern wenn wir Jesus begegnen, dann geht es einzig und allein darum, Jesus, ich brauche dich. Und ich habe das verstanden, dass ich dich brauche. Und bei all meinen Gebeten, die ich jeden Tag bete für bestimmte Dinge oder für bestimmte Menschen, ich glaube, das, was Jesus von mir hören möchte, ist, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, um morgens aufzustehen. Ich brauche dich, um mich anzuziehen. Ich brauche dich, um zur Arbeit zu gehen. Ich brauche dich, um mit meiner Tochter gut umzugehen, meiner Ehe klarzukommen. Ich brauche dich überall. Und ich glaube, das war das Herz, das waren die Herzen dieser Blinden. Diese Blinden, denen war klar, Jesus, wir brauchen dich. Ohne dich geht es nicht. Und ich wünsche mir, dass wenn wir morgens aufstehen, dass das Erste, was wir sagen, ist, ja, danke Jesus, dass die Sonne scheint, auch im Harz, aber ich brauche dich für diesen Tag. Weil ohne dich bekomme ich es nicht hin. Jesus stellt diese Frage, weil ihm, glaube ich, Beziehung wichtig ist, weil ihm ein Dialog wichtig ist. Jesus hätte auch einfach die Blinden heilen können und fertig, aber er fragt, was willst du von mir? Und das finde ich sehr respektvoll von Jesus, zu sagen, Tobias, was möchtest du von mir? Ich glaube, dass die Antwort ganz, ganz wichtig ist, dass die Antwort ganz, ganz viel über mich aussagt, aber trotzdem sagt Jesus, was möchtest du von mir? Wir kürzen ein bisschen ab, würde ich sagen. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich glaube, dass wir alle blind sind. Nicht physisch wahrscheinlich, sondern vom Herzen her. Und mal sind wir mehr blind, mal weniger. Aber wir haben ganz am Anfang gelesen, dass bei Gott alles möglich ist und dass es bei Gott möglich ist, dass man ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen lassen kann. Und wenn ich mein Herz, mein Leben so betrachte, dann ist das ein ziemlich guter Vergleich, weil ich weiß, wie weit mein Herz manchmal von Jesus weg ist. Wie viele Dinge noch in meinem Leben nicht richtig sind, wie viele Löcher ich da habe, wo irgendwas rausläuft oder irgendwas nicht richtig funktioniert, wo ich ungerecht bin zu meiner Frau, zu meiner Tochter, zu mir selber, zu anderen Menschen. Aber Jesus sagt uns zu, dass er unser Herz, dass er mein Herz verändern kann. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen, dass Jesus unser Herz so verändern kann, wie er es haben möchte. Und Jaron hat mir heute so einen Stormtrooper gebastelt. Richtig süß. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, er hat ja auch noch so einen richtigen Stormtrooper dabei, so einen richtigen aus Plastik. Also Star Wars, ne, diese weißen Menschen, also ja, egal. Also auf jeden Fall, das hat er mir gebastelt und das sieht schon ein bisschen aus wie ein Stormtrooper. Aber als mir das gegeben hat, dachte ich so, ich kann es erkennen, weil du es mir sagst. Wenn wir zu Jesus kommen, dann ist es das, was wir bringen können. Das ist eigentlich nichts, wenn man sich einen richtigen Stormtrooper anguckt, der vielleicht so groß ist, richtig ausgerüstet ist, der hat so eine Laserpistole. Und das, was wir bringen können, das, was wir Jesus bringen können, ist das. Und ich finde das so süß, dass Jaron das trotzdem mir gegeben hat und hat gesagt, du, das habe ich für dich gemacht. das, was wir Jesus zu bringen haben, es ist gar nichts. Es ist nur ein Abklatsch von dem, wo wir denken, das möchte Jesus haben. Und egal, wie sehr wir uns anstrengen, egal, wie viel Leistung wir bringen, egal, wie viel Bibel wir lesen, egal, wie heilig wir sind, egal, was für ein toller Mensch wir sind, das ist das, was wir Jesus zu bringen können. Und deswegen ist es umso besser, dass Jesus nicht uns perfekt haben möchte, sondern Jesus wünscht sich so sehr, dass wir ihm das bringen, was wir haben, wer wir sind. Unverstellt, nicht auf unsere Leistung reduziert, sondern einfach so, wie wir wirklich sind. Und wir sagen ihm, Jesus, wir brauchen dich von ganzem Herzen. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich habe, alles, was ich bin. Ich brauche dich für jeden Schritt in meinem Leben. Und ich möchte dich in jeden Schritt meines Lebens mit einbeziehen, egal was ich tue, egal was ich denke, egal was ich plane. Du sollst das Zentrum sein. Und wisst ihr, auch wenn wir in der Kirche sind und wir sagen, es geht hier nicht um Leistung, es geht nicht darum, gesehen zu werden. Und obwohl wir Christen sind, obwohl wir unser Leben Jesus gegeben haben, trotzdem kommt das immer wieder durch, dass wir sagen, hey, ich möchte eigentlich gesehen werden. Ich möchte, dass andere Menschen mich sehen. Ich möchte, dass andere Menschen sehen, was ich Tolles geleistet habe, vielleicht für die Kirche diese Woche, was für ein tolles Gebet ich gesprochen habe, was für tolle Gedanken ich habe. Und bitte versteht mich nicht falsch, es ist vollkommen gut und richtig, ins Reich Gottes zu investieren. Das ist das Beste, was wir tun können. Aber Jesus sagt, wer groß sein möchte, der soll sich ganz klein machen. Und ich möchte dich ermutigen, heute eine ganz neue Entscheidung für Jesus zu treffen. Zu sagen, Jesus, in dieser Kirche, es geht mir nicht darum, dass ich gesehen werde in der K.O., sondern es geht mir darum, mein Herz zu bringen. Das, was ich habe. Ich möchte mich klein machen. Ich möchte vielleicht ganz praktisch Toiletten putzen oder was auch immer. Und ich möchte nicht meckern, ich möchte es nicht besser wissen, sondern ich mache mich ganz, ganz klein. Und Jesus, danke, dass du uns nicht ganz, ganz klein lässt, sondern danke, dass du das siehst, wenn wir unsere Herzen dir geben und du unser Herz in die richtige Position rückst. Ich danke dir, dass du das siehst und ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen von uns. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt uns so eine Minute Zeit nehmen und einfach unser Herz Jesus ausschütten. Unser Herz vor Jesus hinlegen und sagen, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Ich bin bereit, alles aufzugeben, alles hinter mir zu lassen, so wie der reiche Jüngling es nicht konnte. Ich bin bereit, durch dieses Nadelöhr durchzugehen, weil du mein Herz verändern kannst. Und ich bin bereit, mich ganz klein zu machen, um dein Reich zu bauen, um dir zu dienen. Ich will nicht neben dem Präses sitzen oder neben dem Pastor oder irgendwas, sondern ich möchte einfach nur das bringen, was ich habe. Das ist mein Herz, das ist mein Leben. Und ich danke dir, dass du das nimmst, Jesus. Und ich möchte das nochmal zusprechen, gerade wenn du diesen Gedanken hast. Ich möchte das nochmal zusprechen, dass für Jesus nichts unmöglich ist. Er kann dein Herz und mein Herz verändern. Egal wie verletzt wir sind, egal wie weit wir weg sind von ihm, egal wie lange wir mit ihm unterwegs sind oder auch nicht. Jesus, danke, dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass du Herzen und Leben verändern kannst und dass du das jetzt gerade in diesem Moment tust. Und ich muss an so einen Satz denken, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich möchte dich ermutigen, auch Geduld zu haben. Mit dir selber und aber auch mit Jesus zu sagen, hey Jesus, meinen Teil habe ich da getan. Ich habe dir mein Herz hingelegt, aber du kennst die Zeit, du kennst den Ort. Ich vertraue dir, dass du mein Herz im richtigen Moment veränderst. Dass auch vielleicht, wenn ich es jetzt gerade gar nicht spüre, dass du mein Herz veränderst, auch wenn ich das gar nicht sehe, nichts erkenne, ich glaube daran, dass du mein Herz vielleicht auch im Verborgenen einfach veränderst. Ich glaube, wir haben alle Augen geschlossen, also die können auch gerne geschlossen bleiben. Ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du vielleicht noch nie diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast. Und trotzdem hast du das Gefühl, es muss doch mehr in diesem Leben geben, als das, was ich bis jetzt gesehen habe. Wie geht es eigentlich nach dem Tod weiter? Wie soll ich eigentlich, so wie der reiche Jüngling, Jesus, wie schaffe ich es, die Ewigkeit bei dir zu verbringen? Ich möchte dich einladen, wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, sie heute Morgen zu treffen. Zu checken, hey, ich bin blind ohne dich, Jesus, aber mit dir kann ich sehend werden. Mit dir kann ich dieses Leben, kann ich dich mit ganz anderen Augen sehen. Und während alle Augen geschlossen sind, das ist ein Moment für dich, dann darfst du einfach ganz kurz deine Hand heben und dann werden wir gemeinsam beten. Also wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte mein Leben das erste Mal Jesus geben, dann darfst du ganz kurz deine Hand hochheben und dann werden wir kurz gemeinsam beten. Keine Sorge, du musst nichts machen. Wir werden gemeinsam beten. Also wenn du hier bist, dann heb gerne ganz kurz deine Hand und wir beten gemeinsam. Ich glaube, dann gehören wir alle zu Jesus. Das ist richtig, richtig gut. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen, Jesus. Und ich danke dir, dass wir loslassen dürfen. Dass wir loslassen dürfen an all den Sachen, wo wir krampfhaft festhalten, wo wir sagen, ich muss das irgendwie hinbekommen, das muss irgendwie laufen. Danke, dass wir das abgeben dürfen an dich. Danke, dass du uns sehen machst. Danke, dass du uns fragst, was wir von dir wollen, damit wir unser eigenes Herz erkennen. Und Jesus, so legen wir alles vor deinen Thron. Und wir sagen, unser Leben gehört dir. Wir brauchen dich zum Atmen. Wir brauchen dich zum Leben. Wir brauchen dich zum Aufstehen, zum Arbeiten. Wir brauchen dich für alles, Jesus. Aber danke, dass du dich nicht bitten lässt, sondern danke, dass du am Start bist, dass du uns trägst und dass du uns hältst und dass du einen richtig guten Plan hast für unser Leben. In Jesu Namen. Amen.